Heute habe ich ein besonderes Thema. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nicht ich. Und nicht mich. Jesus natürlich, ihr wisst es schon, gell? Es ist so schön, in der Hoffnung für alle heißt es im Philipper 1,9, betet der Apostel für die Gemeinde in Philippi. Und das Erstaunliche, welche Substanz darüber kommt, das hat mich wirklich angerührt. Es ist erstaunlich, was er hier sagt. Und achte genau auf dieses Wort. Es wird dich wahrscheinlich genauso überraschen wie mich. Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird. Und jetzt kommt's. Je mehr ihr Gottes Willen erkennt und euch danach richtet, wie wird unsere Liebe reicher und tiefer? Je mehr wir den Willen Gottes erkennen und danach handeln. Ich bete immer, Gott, hilf mir, deine Liebe zu erwidern. Und ich studiere hin und her, wie kann ich Gott das zurückgeben, was er mir gibt. Herr, wie kann ich deine Liebe erwidern? Gott, wie kann ich dich erkennen? Welchen Weg gibt es zu dir, dich hautnah zu erleben, dich zu erkennen? Und dann finde ich im Wort Gottes eine ganz einfache Aussage. Wir können die Liebe Gottes dadurch erwidern, indem wir tun, was er uns gebietet. Ist das nicht erstaunlich? Und hier haben wir die gleiche Aussage vom Apostel Paulus, dass er sagt, indem wir den Willen Gottes erkennen und uns danach richten, wird unsere Liebe immer tiefer und reicher. Und wenn du die Sehnsucht hast in deinem Herzen, dem himmlischen Vater, seine Liebe, die er uns gegenüber bewiesen hat, zu erwidern, dann gibt es nur einen Weg. Bleib in meiner Liebe, so wie ich in seiner Liebe bleibe. Und ich bleibe dadurch in seiner Liebe, weil ich seine Gebote halte. Das heißt also nicht, jetzt gesetzlich zu werden und sagen, wenn ich die Gebote halte, liebt mich Gott. Nein, wir müssen das umdrehen. Das wäre das total falsche Verständnis. Weil ich die Gebote halte, liebt mich Gott, jetzt sind wir dann doch wieder bei der Leistung und nicht bei der Gnade. Nein, wir haben es falsch verstanden. Weil wir ihn lieben, werden wir seine Gebote halten. Das ist der Punkt. Und das müssen wir verstehen, jeder einzelne von uns. Es heißt, du sollst keine fremden Götter neben mir haben. Im Urtext kann man genauso übersetzen, du wirst keine anderen Götter neben mir haben, wenn du erkannt hast, welche Liebe ich zu dir habe. Dass ich meinen eingeborenen Sohn für dich gegeben habe. Er muss nichts mehr beweisen, er hat es bewiesen. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen für uns selber, dass diese Liebe Gottes, die ausgegossen ist, unser Herz, wie Ströme lebendigen Wassers, in eine Welt fließt, die verloren ist. Und ich habe so eine Freude gehabt letzten Sonntag, wo Peter Pretorius da war. Wer war da? War das super oder war das super? Er hat so ein starkes Fundament gelegt. Ich habe gedacht, danke für die Steilvorlage, Heiliger Geist. Den Pass, den nehme ich an. Weißt du, was Peter Pretorius uns im Grunde genommen gesagt hat? Wir haben eine ganz neue Situation. Gott wohnt nicht mehr hinter einem Vorhang, nicht mehr getrennt von uns normalen Menschen, Christen. Er wohnt nicht mehr hinter einem Vorhang. Er wohnt nicht mehr im Allerheiligsten, wo der hohe Priester nur einmal im Jahr hingehen darf, sondern er wohnt jetzt in unseren Herzen. Er wohnt jetzt in unseren Herzen. Er lebt in uns. Der Heilige Geist wohnt in uns und damit Jesus und der Vater, alle drei in uns. Und ich habe mir vorgestellt, es ist wie im guten Liebesfilm, diese früheren Liebesfilme aus den 50er, 60ern. War das nicht immer herrlich? Das war so hoch anständig, keine schmutzigen Worte, so wie es heute ist. Sondern es war hoch anständig, hoch ethisch noch. Da waren wir noch nicht so verdorben wie heute. Und dann zum Schluss diese Szene und der Abspann dann. Endlich kriegen sich die zwei und man hat feuchte Augen, ich auch. Und sie legen sich in den Armen und küssen sich und dann wird eingeblendet das Ende. Aber wir wissen alles, dort beginnt's eigentlich. Dort geht's eigentlich los. Und hier haben wir gedacht, hey, wenn jetzt wir uns gekriegt haben, Jesus und ich, dann ist ja nicht das Ende, jetzt ist ja der Beginn. Jetzt geht's ja erst richtig los. Und darauf möchte ich aufbauen, auf dem, was uns der Heilige Geist durch unseren Bruder Peter gebracht hat. Zuallererst sollten wir uns bewusst machen, dass Jesus in jeder Hinsicht unser großes Vorbild ist. Er ist sozusagen Gott uns vor die Augen gestellt. In Christus lebt die ganze Gottesfülle leibhaftig und er ist jedes Geheimnis, in ihm ist jedes Geheimnis, in ihm ist unerschöpfliche Weisheit und Ewigkeit. Und die Zeitalter der Zeitalter werden nicht ausreichen, um Jesus wirklich zu erkennen, wie er wirklich ist. Es wird nie langweilig mit Jesus. Er hat jeden Tag neue Herausforderungen. Und er sagt in seinem Wort, es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Sorget euch um nichts. Werdet wie die Kinder. Sorge dich nicht. Sorge dich nicht. Sorgen tust du dich nur dann, wenn du selber alles managen musst. Sorgen tust du nur dann, wenn du nur von dir selber abhängig bist. Sorgen tust du dich nicht, wenn du erkannt hast, wer Gott ist und dass er uns liebt, mehr als jeder leibliche Vater oder leibliche Mutter. Und was macht ein kleines Kind? Ich kann mich erinnern, ich habe eine Tochter, die ist mittlerweile erwachsen. Und wenn die was wollte, dann hat die so gemacht zu mir. So. Dann habe ich sie in den Arm genommen und von der Mama hat sie nicht alles bekommen, aber von mir hat sie alles bekommen. Und so mache ich es heute mit meinem himmlischen Vater, wenn ich was brauche. Und sage, ich sorge mich nicht. Aber das ist wichtig, dass wir das erkennen. Dass wir nicht selber. Und gerade wenn wir hinübertreten vom Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in das Reich des Lichtes, dann müssen wir wissen, wir sind nicht mehr von uns und unseren Leistungen abhängig, sondern wir sind von ihm abhängig. Im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 21 sagt der Apostel Petrus, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Zwar geht es hier im Kontext um Leiden, aber ganz generell ist Jesus in allem unser Vorbild. Der große Schlüssel für Wirksamkeit im Reich Gottes ist die vollkommene Abhängigkeit. Ich habe letzte Woche eine Studie gelesen vom Dr. Dobson aus den USA, der sehr fundiert und glaubwürdig ist. Und er hat vor 10 Jahren eine Erhebung gemacht, eine Auswertung gemacht, ein Studium gemacht. Und er sagt, jeden Monat verlassen in den USA 1.500 geistliche, vollzeitliche Leiter jeden Monat 1.500 den Dienst. Das sind im Jahr 18.000 geistliche Leiter, die von Gott berufen sind und es nicht durchgehalten haben. Mittlerweile, sagt er, die Studie ist 10 Jahre alt, wahrscheinlich sind es derzeit 20.000 Leiter. Das bedeutet, in etwa von 10, die Gott beruft, überlebt nur einer den Dienst bis zu 65 ist. Das ist eine hohe Versagerquote. Und kennt ihr den Grund? Wisst ihr den Grund? Diese Salbung nicht zu überleben. Diese Salbung bedeutet ja die Erfüllung, die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist, mit der Gnade Gottes zum Dienst für jeden von uns. Und wenn du unseren Pastor genau beobachtest, mancher wird sich gefragt haben, wie hat er das überlebt? Wie hat er das überlebt? Das, was die letzten Monate im letzten Jahr gelaufen ist. Wie um Gottes Willen kann das ein Mensch überstehen? Pass genau auf, beobachte ihn genau. Er gibt immer Jesus die Ehre. Er nimmt nie die Ehre für sich. Ich habe eine Geschichte gehört, anlässlich, ich glaube, 30-jähriges Jubiläum dieser Azusa Street-Bewegung in den USA, wo eine solche Erweckungsbewegung stattgefunden hat. Da waren alle die Größen da und die haben super Botschaften gebracht. Und die Leute waren tief berührt. Und dann haben die aus Afrika einen Bischof eingeladen. Ein sehr demütiger Mann. Und die bitten den auf die Bühne und er sagt, ich weiß gar nicht, warum ich da bin. Was soll ich hier in dem Kreis all dieser geistlichen Größen? Und er erzählt dann ein kurzes Zeugnis und er sagt, er geht abends um sein Grundstück, wo die Gemeinde drauf ist. Und er hat 10.000 Gemeindemitglieder. Geht er rum und der Heilige Geist sagt ihm, was so ein bisschen so sandig war, bleib stehen. Er bleibt stehen und der Heilige Geist sagt, male jetzt die Silhouette eines Mannes in diesen Sand. Und er macht es. Und dann sagt der Heilige Geist zu ihm, und jetzt nimm deinen rechten Fuß und lösche dieses Bild. Dann hat er das gemacht und hat der Heilige Geist gesagt, jedem geht es so, der meine Ehre für sich in Anspruch nimmt. Alles teilt Gott mit uns, alles. Seine Liebe, seine Freude, seinen Frieden, seine Geduld, seine Freundlichkeit, seine Güte, seine Treue und seine Selbstbeherrschung. Sogar seinen Sohn, aber eines nicht, seine Ehre. Und es ist so wichtig, du überlebst die Salbung nur, wenn du ihm die Ehre gibst. Das teilt Gott nicht mit uns. Und da ist er ganz konsequent eifersüchtig. Nimm das bitte zu Herzen. Eines teilt Gott nicht mit dir und mit mir, seine Ehre. Ihm gebührt die Ehre. Amen.
Amen. Amen.
Und wo der diese Botschaft gebracht hat, das war der bewegendste Moment in der gesamten Jubiläumsfeier. Die Leute sind auf ihr Angesicht gefallen, haben Buße getan, weil der Heilige Geist sie in ihrem Herzen angesprochen hat. Weil dieser Hochmut sehr stark uns gefährdet. Sehr stark uns gefährdet. Und da müssen wir jeden Tag auf unsere Knie müssen demütig werden und verstehen, was das Prinzip ist, die Salbung zu überleben. Im Johannes Kapitel 5, Vers 19, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Jetzt überlegt ihr mal, wer das hier sagt. Das sagt hier die zweite Person dieser göttlichen dreieinigen Majestät. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, außer was er den Vater tun sieht. Bitte, und Jesus hatte den Geist ohne Maß. Und wenn er sagt, ich kann nichts von mir aus tun. Jesus sagt, ich initiiere nichts, ich visualisiere nichts, ich fange nichts an. Ich tue nur das, was der Vater durch mich tun will. Glaubst du das, dass das so in der Bibel steht? Glaubst du das? Wer bin ich? Wer bin ich, dass ich was initiiere? Wer bin ich, dass ich was visualisiere? Wer bin ich, dass ich was beginne? Und das ist so wichtig. Ich tue nichts von mir selbst heraus. Das ist eine ganz erstaunliche Aussage. Jesus, der König aller Könige, der Herr aller Herren, der Löwe aus dem Stamme Juda, spricht es. Er sagt ein paar Verse weiter in 5,30, Johannes 5,30, ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Vor einigen Jahren, vielleicht könnt ihr euch erinnern, war eine Lehre sehr populär, dieses Visualisieren. Think big. Ja, denk doch nicht zu klein. Visualisiere. Wenn du betest, dann visualisiere 1000 Menschen, die dir zuhören, und dann wird es geschehen. Und wenn 1000 da sind, dann visualisiere 2000 und so weiter. Und dann wird es geschehen. Think big. Das ist vielleicht 10, 15 Jahre her. Da und dort hört man noch solche Dinge. Aber ich habe mir überlegt, Jesus, wie war das bei dir? Er sagt gerade, ich visualisiere nichts. Und wenn, dann wäre er ein armseliger Visualisierer gewesen mit 12. Er wäre ein Versager gewesen. Er wäre zu keiner Pastorenkonferenz eingeladen worden. Weil er wäre ja ein Versager gewesen. Er visualisiert sich 12. Sehr lächerlich. Wir denken nur in Mengengerüsten. Und wenn einer nicht mindestens 1000 Gemeindemitglieder hat, dann laden wir ihn nicht ein. Weil wir möchten ja das haben, was der hat. Und darum laden wir den ein. Wir möchten ja Anteil haben. Aber das ist nicht entscheidend. Was legt Jesus uns aufs Herz? Das ist entscheidend. Deborah, wir sind wir. Ja, das geht noch weiter. Wir sind stärker wie die Stier, wir sind stärker wie die Bam, weil wir echte Bayern sind. Hast du immer noch Humor?
Ja.
Gott hat Humor!
Ja.
Lach doch mal! Sei doch nicht so ernst. Ich weiß, es ist eine ernste Botschaft, aber ich bin gar nicht so ernst. Ich bin eigentlich lustig. Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock, mein Vater der Weingärtner, und ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist der Titel meiner Botschaft. Ohne mich könnt ihr nichts tun, Klammer auf. was wirklich von Bedeutung wäre. Wir können viel machen. Ja, ich komme vom Land, ich bin auf dem Land aufgewachsen und da hat man früher noch freilaufende Hühner gehabt. Und die Hühner, die haben dann einen Haufen Mist den ganzen Tag bewegt, gekratzt von einer Seite auf die andere. Da ist der Mist von statt da, ist er dann da gelegen. Also kannst viel bewegen, aber nichts, was für die Ewigkeit von Bedeutung wäre. Auf Bayerisch heißt es, die Hähner greien den ganzen Tag einen Haufen Mist von einer Seite auf die andere. Das können wir auch machen. Uns an den Hühnern orientieren und einen Haufen Mist bewegen. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Ist interessant, eines der ersten Prinzipien, das Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, steht in Matthäus Kapitel 5, Vers 3. Und hier heißt es, und ich bin lange Zeit nicht mit dem Text zurechtgekommen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe mir gedacht, wie denn jetzt? Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ja, wie? Muss ich jetzt ganz beschränkt werden, damit mir das Reich Gottes gehört? Aber nein, tatsächlich. Es gibt jetzt diese neue Genfer Übersetzung. Ich kann es euch nur empfehlen. Das ist dieses kleine Büchlein da. Hoffnung für alle erklärt uns einiges schon sehr gut. Aber das da, das ist ganz stark. Neue Genfer Übersetzung, Neues Testament, Psalmen und Sprüche. Und hier habe ich den Schlüssel gefunden. Und hier heißt es, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Kommentar steht dann drin hier, die arm sind in Bezug auf den Geist, das heißt, die erkennen, dass sie vor Gott nichts vorzuweisen haben und die daher alles von ihm erwarten. Und da habe ich mich erinnert und habe gesagt, was war denn das Erste, wo der Johannes den Jesus tauft und dann kommt vom Himmel herab der Heilige Geist in Form einer Taube und der himmlische Vater sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und was passiert sofort? Der Geist führt ihn in die Wüste. Der Geist macht ihn sofort vollkommen abhängig. Und dann steht im Hebräerbrief, so hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Wir verstehen, Leiden gehört zum Christsein. Aber er gibt uns die Kraft, in diesem Leiden zu überwinden. Amen. Und der Heilige Geist hat Jesus sofort in die Armut geführt, in die Wüste für 40 Tage, in die vollkommene Abhängigkeit. Und die Verheißung ist, nicht ihnen wird das Himmelreich gehören, ihnen gehört das Himmelreich. Wir haben alle Ressourcen zur Verfügung. Und dieses Wort, wenn man das im Urtext, das Wurzelwort für die arm im Geist sind, das Urwort ist eigentlich Bettler. Das heißt, wir sind zwar geliebte Söhne und Töchter des lebendigen Gottes, aber in Bezug auf das, was der Herr tun möchte, sind wir Bedürftige, sind wir Bettler. Wir dürfen erhobenen Hauptes verstehen, dass wir in die Familie Gottes hineingeboren sind, mit Autorität in unseren Worten, als Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Und doch sind wir vollkommen abhängig von unserem himmlischen Vater. Aus einem Grund, damit er die Ehre bekommt. Weil sonst könnte ich sagen, könnt ihr euch erinnern, Nebukadnezar, dem Gott, er hat ja diese Weltherrschaft von Gott bekommen. Er hat alle Völker dieser Erde unterworfen. Und der Daniel gibt ihm eine Weissagung und der König hat sich nicht daran erinnert oder nicht das ernst genommen. Und er steht abends in Babel auf dem Dach seines Palastes und schaut so die Lichter dieser großen Stadt an. Und sagte, das große Babel, die große Stadt, die ich aus meiner Macht zu meiner Ehre erbaut habe. Und in dem Moment kommt die Stimme vom Himmel, die ihm Daniel verheißen hat. Und er wird für 7 Jahre frisst er Gras und hat den Verstand verloren und ist unter die Tiere und hat solche Fingernägel gehabt und solche Haare. Und nach 7 Jahren, wo er begriffen hat, wer die Autorität hat, wer ihm die Völker wirklich unterworfen hat, nämlich der Herr, der allmächtige Gott, hat ihn Gott wieder in sein Amt eingesetzt. Und es ist wichtig, dass jeder das von uns versteht. Das ist das Prinzip. Wir wissen in Apostelgeschichte 3, Vers 1, wird uns so ein Bettler dargestellt. Er wird jeden Tag an den Tempel getragen und an der schönen Pforte abgesetzt, und damit er bettelt. Er war vollkommen abhängig von den Menschen, die da in den Tempel gehen. Und Petrus und Johannes gehen in der 6. oder 9. Stunde zum Beten, und der Heilige Geist wirkt dahin. Er sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, steh auf im Namen Jesu Christi und wandle. Steh auf im Namen Jesu Christi. Nicht, ich bin jetzt der große Heiler, ich habe einen Heilungsdienst. Steh auf, sondern steh auf in dem mächtigen Namen Jesu Christi. Und das ist das Schlüssel, das ist das Prinzip, das wir alle miteinander verstehen müssen. Bettler, Abhängige. Also, das allererste Prinzip, das Jesus uns beibringt, ist das Prinzip der vollkommenen Abhängigkeit. Und er hat es uns vorgemacht. Nicht, er hat ja nicht gesagt, ich bin jetzt hier der große Mr. Obercool, sondern er hat gesagt, ich bin vollkommen abhängig von meinem Vater. Nur was ich ihn tun sehe, tue ich. Nur was ich ihn reden höre, redet gleichermaßen der Sohn. Und das ist für uns so ermutigend, wenn doch Jesus in der Demut gelebt hat und die Welt verändert hat. Und wie viel mehr sollen wir uns daran orientieren. Interessant ist dann, in Lukas 11 kommen die Jünger zu Jesus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Verständnis, nirgendwo im Neuen Testament lese ich, dass die Jünger den Herrn gebeten hätten, sie irgendetwas zu lehren. Sie haben alles beobachtet und haben alles mitbekommen. Auch zum Beispiel, wo sie diesen Dämon aus dem Jungen nicht austreiben konnten. Und der Herr sagt nachher, treibt ihn aus. Und die Jünger sagen, warum konnten wir das nicht? Und der Herr sagt, diese Art ist nur freizusetzen durch Fasten und Gebet. Und sie haben Jesus beobachtet. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir, wie oft Jesus ganz früh morgen zum Beten gegangen ist oder die ganze Nacht hindurch gebetet hat. Das haben die Jünger ja sehr genau beobachtet. Und sie haben sich natürlich gefragt, was ist der Schlüssel für die Wirksamkeit unseres Herrn? Was ist der Schlüssel? Fasten damit, das wussten sie. Fasten, wie das geht, das wussten die. Aber sie haben gesagt, Herr, lehre uns beten. Weil sie haben verstanden, das Gebet ist der Schlüssel für sein Leben. Und sie sagten, Herr, lehre uns beten. Sie haben nicht gesagt, Herr, lehre uns lehren. Herr, sie haben auch nicht gesagt, Herr, lehre uns heilen. Weil sie wussten, alles kommt aus dem Gebet. Weil der Vater uns zeigt, was er tun möchte. Und darum haben sie gesagt, Herr, lehre uns beten. Beten heißt, den Thron Gottes berühren. Beten heißt, ein Meeting, ein Treffen, einen Termin mit Gott persönlich haben. Und Jesus ist da und der Heilige Geist ist da. Den Thron Gottes berühren und die Erde verändern. Das ist der Schlüssel. Und wir sollten wissen, wenn hier Gebetsabend ist am Mittwoch, hier geht es um ein persönliches Treffen, um einen persönlichen Termin mit Jesus, den Heiligen Geist und den Vater. Hier geht es nicht um irgendeine lästige Pflicht. Hier geht es darum, den Thron Gottes zu berühren und die Welt zu verändern, indem der Heilige Geist uns vermittelt, was der Herr Jesus durch uns tun möchte. Jetzt kommt was Interessantes. Matthäus berichtet uns dann, dass Jesus die Jünger gelehrt hat, und dann wissen wir dieses Gebet, Vater unser. Aber Lukas hat sich erinnert, in dem Zusammenhang hat doch der Herr uns noch was vermittelt. Das hat der Matthäus nicht aufgeschrieben, entweder weil er es vergessen hat oder weil es ihm nicht wichtig war. Aber im Lukas war das ganz wichtig. Und er schreibt auch, dass der Herr sie gelehrt hat, das Vaterunser zu beten. Aber dann erinnert sich Lukas noch an eine weitere Geschichte, die der Herr Jesus ihnen erzählt hat. Und das ist wirklich sehr interessant. Er schreibt hier in Lukas 11,5, und da wird das Ganze nochmal so drastisch bewusst. Weiter sagt Jesus zu seinen Jüngern, also im Lukas-Evangelium, er hat ihnen das Vaterunser gelehrt, dieses Standardgebet, dieses Mustergebet. Und er sagt weiterhin, angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm, bitte leih mir doch 3 Brote. Lukas 11,5. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich anbieten könnte. Er hat erkannt, er ist ein Bedürftiger. Er hat nichts. Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen, lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon abgeschlossen, meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ist doch interessant. Er hat Besuch bekommen um Mitternacht. Ist auch interessant, um Mitternacht. Und ich sage euch, sagt Jesus, ich sage euch, er wird es schließlich doch tun, wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Wir müssen es verstehen. Wir müssen verstehen, hier lehrt uns Jesus über Gebet, weil er ihm keine Ruhe lässt. Und wer ist denn unser großer Freund? Wir haben einen großen Bruder und er ist fähig. Und das Interessante ist in dieser Geschichte ist ja Folgendes. Ich meine, erstens, er war sein Freund, kein Feind. Er war sein Freund. Zweitens, er hat nichts, was er ihm anbieten könnte. Und drittens, in dieser Kultur, in der Jesus in dem Umfeld uns dieses Beispiel gibt, war das ja eine große Ehre, die Gastfreundschaft, die war ganz hoch angesehen. Das war für ihn eine Riesenschande. Ein Freund kommt und er hat nichts anzubieten, aber er erinnert sich, ich habe jemanden, ich habe einen Freund, der hat alles. Und zu dem geht er. Und er bekommt es. Und interessant ist ja das, auch in dem Zusammenhang von dem Beispiel von Jesus, er erbittet es sich nicht für sich, sondern er sagt, ein Freund ist gekommen. Und ihm habe ich nichts anzubieten, Herr. Und das Schöne ist, wenn der ihm was gibt, garantiert wird der ja nicht nur die Brotzeit für seinen Freund auftischen, der wird schon richtig mitspachteln, nehme ich jetzt einmal an. Und er hat ja nichts gehabt. Er hat wahrscheinlich selber Hunger gehabt. Der war vielleicht froh, dass der Freund gekommen ist und er hat dort was erbitten können. Wird der richtig Brotzeit gemacht haben mit dem. Also das heißt, wenn du zu Jesus kommst und von ihm was erbittest, du gehst ja nicht leer aus. Du kannst gleich mitspachteln dann. Der Grund, warum wir nicht beten, ist der, dass wir glauben, wir packen es ohne ihn. Wir schaffen es alleine. Und das, dann gibt es diesen Burnout. Der Grund, warum 20.000 Vollzeitdiener in den USA den Dienst verlassen, ist erstens moralisch gefallen, zweitens Burnout und drittens Streitereien in der Gemeinde. Das sind die drei Gründe. Aber wenn wir wissen, wir haben nichts, ich habe gar nichts, aber er hat alles, dann stimmt's. Dann sind wir in den Prinzipien Gottes drin. Der Schlüssel für unseren Dienst, den finden wir im 1. Korinther 1, 26. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Gott wählt das, was nichts ist, damit er alles zunichte macht, was etwas ist oder zu sein scheint. Wisst ihr warum? Warum ist Gott so ungeschickt? Stell dir mal vor, Schulklasse, wer kann sich erinnern, da haben wir zwei Stars gehabt beim Fußball. Dann haben wir gesagt, so, wir wollen zwei Mannschaften bilden, der Star Nummer 1, Star Nummer 2. Und die haben dann die Spieler ausgewählt. Und ich habe einmal Fußball gespielt, weil mein Vater war Fußballfan. Und ich war doch sein Sohn und ich muss doch Fußball spielen. Und dann ist der Ball an die Latte und mir auf den Rücken und da war ein Eigentor. Und dann habe ich Schluss gemacht mit Fußball. Also ich bin immer nur dann erwählt worden, wenn die 12 gehabt haben und die nur 11 und ich war der 12. Dann haben die mich gewählt. Aber jetzt Gott, er würde sagen, wer kann überhaupt nicht Fußball spielen? Der Reinhold, den nehme ich zuerst. Der weiß nicht einmal, dass der Ball rund ist und in das Ecke gehen muss. Ja, ich schaue sowas gestern schon an, da bin ich auch begeistert. Das reißt mich schon mit, aber ich bin jetzt nicht so der große Fußball, Fachmann. Aber Gott hätte mich gewählt, weißt du warum? Weil wenn der durch mich die Tore geschossen hätte, hätte jeder gesagt, das muss Gott sein, das kann der Reinhold nicht gewesen sein. Das gibt's doch nicht. Stell dir mal vor, ich schieße da ein Tor. Dann hätten alle gesagt, das muss Gott sein. Das ist der Grund nämlich. Seht euch um, Geschwister, sagt er. Und wir dürfen einander nicht gering achten. Warum? Weil Gott gerade eben das, was selber nichts ist, erwählt. Warum? Damit er die Ehre bekommt. Damit er die Ehre bekommt. Und das ist ganz wichtig. Das zieht sich durch die ganze Bibel, von vorne bis hinten. Wenn wir das verstanden haben, dir gebührt die Ehre. Da haben wir gedacht, wo ich das gelesen habe, ja, dann bin ja ich, Heiliger Geist, dann bin ja Jesus, dann bin ja ich der total falsche Mann hier für die Gemeindefinanzen. Ich bin ausgebildet in diesen Dingen. Ich kenne mich aus mit Controlling, mit Management, mit Marketing und so weiter. Dann bin ich ja der total falsche Mann. Und wisst ihr was? Der Heilige Geist spricht bayerisch. Wenn ich nicht mehr Deutsch verstehe und nicht mehr Griechisch und Hebräisch, dann spricht er bayerisch mit mir. Weißt du, was der zu mir gesagt hat? Da geh, okay, weißt narisch, da geh her, Bierball, das haben wir gleich. Auf Hochdeutsch, ach was bildest du dir ein? Da komm her, mein Söhnchen, das werden wir gleich regeln. Dann sagt der Heilige Geist, und wie ist es? Denke mal drüber nach. Und dann denke ich nach. Ich sage, Herr, das stimmt, ja, die Elisabeth schickt mir am Mittwoch nach dem dritten Sonntag die Finanzaufstellung und dann haben wir 26.000 Euro in der Kasse. Und ich weiß, wir haben 55.000 Kosten. Weißt du, was dann passiert? Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Weil im Business wüsste ich sofort, was ich zu tun hätte. Ich würde neue Leistungen entwickeln, neue Produkte auf den Markt bringen, ich würde Marketing machen, würde neue Verträge abschließen, neue Kunden. Aber hier, was mache ich hier? Da gehe ich auf meine Knie und sage, Gott, Jesus, wenn du mir jetzt nicht hilfst, ich brauche wieder ein Wunder. Ich habe 26.000 Euro in der Kasse und 55.000 Kosten haben wir. Es nutzt alles nichts. Und dann erbitte ich und erknie ich und erbete ich und komme als Bettler zu ihm und sage, Herr, hilf mir. Ich verliere doch mein Gesicht. Nein. Herr, hilf mir. Und das liebt Gott. Über alles. Und solange das so funktioniert, wird er uns nicht im Stich lassen. Sorge dich nichts. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Und wenn du vom Teufel in die Ecke gedrängt bist, dann wisse das. Gib ihm Zunder. Schieß ihm die Socken in Brand. Mit geistlichen Pfeilen. Und wisse, mein großer Bruder, er hat alles. Er hat alles. Ich sorge mich um nichts. All eure Sorge werft auf ihn. Gott liebt uns so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns gegeben hat. Und lasst uns in diesen Mitternachtssituationen, die jeder von uns erlebt, in diesen Mitternachtssituationen, das muss jetzt nicht unbedingt von der Zeit her Mitternacht sein. Es kann eine Mitternachtssituation sein in unserer Ehe. Es kann eine Mitternachtssituation sein in unserer Familie, in unseren Kindern. Vielleicht sind deine Kinder in Drogen abgerutscht. Vielleicht hat deine Frau mit dem Alkohol Probleme. Vielleicht hat dein Arbeitgeber dir gekündigt. Oder deinem besten Kollegen und Freund. Es gibt solche Mitternachtssituationen. Und wisse, ich habe einen großen Bruder. Ich habe einen Freund. Und er hat alles. Wir müssen zugeben, ich kann dich nicht heilen. Ich kann dich nicht heilen, wenn du krank bist. Wie soll ich dich heilen? Aber ich weiß jemand, der kann heilen. Komm mit, wir gehen zu ihm. Lass uns auf die Knie gehen jetzt und zu ihm bitten und beten. Ich weiß nicht, wie deine Ehe wieder gerettet werden kann, aber ich habe jemanden, der Rat weiß. Lass uns zu ihm gehen. Ich weiß nicht, wie wir deine Kinder aus den Drogen herausbringen, aber ich weiß jemanden, ich kenne jemanden, der das kann. Lass uns zu ihm jetzt gehen. Und wenn du so eine Mitternachtssituation hast, jetzt heb mal deine Hand. Heb mal deine Hand. Wenn du eine Mitternachtssituation hast, oder deine Familie, oder deine Freunde, heb deine Hand. Komm nach vorn.
Wir beten miteinander. Wir beten miteinander. Komm nach vorn.
Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.